Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute wieder auf ein Gespräch mit Angela Fischer, Angela, Jahreskreis- und Seelenraumforscherin, Expertin des Seelenkalenders von Rudolf Steiner. Und du machst die wundervolle Taubenpost. Ich bin ein absoluter Fan von dir. Und ich meine, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, dass du das so ein bisschen beschreibst. Und was ganz neu für mich war, ist das Seelenhologramm. Und ich fände das schön, wenn du heute einfach mal so dein Wirken vorstellst. Aber der erste Weg wäre vielleicht so ein bisschen, dich mal kurz vorzustellen, damit jeder weiß, wer du bist und vor allen Dingen, wie der Seelenkalender zu dir gefunden hat. Also herzlich willkommen, liebe Angela.
Ja, danke, danke, Doris. Lieben Dank und ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen ganz, ganz herzlich und nehme euch jetzt sehr gerne in meine Seelenwelt mit, in meine Seelenkalenderwelt. Die bereise ich, sagen wir, seit 2013 oder 14. Da habe ich das Geschenk gekriegt, diesen Seelenkalender. Das ist ein so kleines Büchlein. Es ist wirklich, wirklich klein. Und stammt von Rudolf Steiner, sind 52 mantrische Sprüche, die das Jahr begleiten. Und das ist erstmal eigentlich alles. Also für jede Woche im Jahr ein Spruch. Und ich kann eigentlich gar nicht sagen, warum ich begonnen habe, aber dieser Seelenkalender ist für mich wie ein Wunderknäuel geworden. Und ich habe begonnen, das abzuwickeln und es kamen Geschenke noch und nöcher heraus. Und es hört überhaupt nicht auf. Und davon ist tatsächlich ein ganz großes Geschenk, dieses Seelenhologramm. Ein anderes Geschenk ist, dass ich in diese Mantren wie hineinschlüpfen kann und sie sozusagen für den Verstand ein Stück öffnen kann. Denn es sind echte Mantren. Sie knocken den Verstand ganz zuverlässig aus. Und das frustriert viele, weil sie ja auf Deutsch geschrieben sind. Wenn man indische Mantren chantet, dann hat man nicht den Anspruch, das zu verstehen. Aber bei deutschen Sprüchen, da wird man doch etwas nervös. Viele jedenfalls. Und mir gelingt es tatsächlich, wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und das, als ich das gemerkt habe, habe ich begonnen, die Taubenpost zu schreiben. Und das ist ein Newsletter von mir, den du angeregt hast, liebe Doris. Durch dich hat er begonnen, ja, dir gebührt da wirklich alle Ehre. Und dass die Energie, die in jeder Woche ist und sich in diesem Mantra ausdrückt, dass ich die vermittle. Ja, und wer sich da gerne angesprochen fühlt, der meldet sich einfach. Der Newsletter ist kostenlos. Aber nicht ganz unumfänglich, sagen wir mal, um das gleich dazu zu sagen. Es ist relativ viel, was man da lesen darf, natürlich nicht muss.
Und weißt du, das ist bei mir ja auch so. Ich glaube, das ist jetzt gut so 2 Jahre, wo ich dir da so versuche zu folgen, so kann ich das nur nennen, weil ich auch erstmal so ein bisschen Probleme, es hat mich unglaublich angezogen. Ich habe es aber nicht verstanden. Und ich merke jetzt so, weißt du, das ist so, als würde dieser Kalender mit Menschen arbeiten. Und ich verstehe einfach immer mehr. Ich steige da auch immer tiefer ein. Und ich finde das immer so toll, wenn du so mir quasi so die Taubenpost schickst und ich schon weiß, so wie die Energie der nächsten Woche ist. Ich kann mich da einfühlen, wie so eine kleine Vorbereitung. Und dann haut mich das auch nicht mehr so von den Socken, wenn ich jetzt weiß, da kommt jetzt so eine Krisenwoche. Dann denke ich auch immer, die geht wieder vorbei und danach geht's wieder. Und das ist jetzt einfach die Energie. Und das hilft mir dann auch so dieses Mantra zu sagen. Und das ist wirklich das, ich finde das manchmal ganz schräg, was da steht. Aber wenn man das so laut aufsagt, das macht was, das hilft oder unterstützt einen. Und ich glaube, das ist ja auch der Sinn und Zweck dieses Seelenkalenders. Weißt du, das ist ja auch wie so eine Möglichkeit, einfach dieses Jahr zu verstehen. Darum geht es für mich auch, weil da eine ganz tiefe Bedeutung hinter ist. Und ich finde das einfach immer wieder, also zu Jahr muss ich sagen, fällt es mir auch einfacher, da einzusteigen. Und ja, ich bin gespannt, auf welche Reise du uns jetzt mitnimmst.
Ja, also diese Kongruenz, dieses Surfen der Welle der Zeit, das war auch das Erste, was mich fasziniert hat, warum ich da tiefer eingestiegen bin. Und dann waren es Fragen, warum hat Rudolf Steiner eigentlich diesen Seelenkalender so anspruchsvoll gebaut? Da gucken wir auch noch ein bisschen drauf, denn das ist ein Gesamtkunstwerk und ein wirklich sehr diffizil ausgestaltetes großes Werk, wie die einzelnen Mantren zusammenstehen. Ich würde gerne, dass wir einmal einen Blick auf die Zeit vorher werfen, denn es ist ja eine Begleitung durch das Jahr, also geht er mit der Zeit. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mir klare Bilder mache, was die Zeit wirklich ist, ist ja gar nicht so deutlich, was die Zeit ist, oder? Ich meine, wir benutzen die Zeit alle. Wie wir sie besonders effektiv benutzen, kann man überall lernen. Aber was ist die Zeit selber? Also sie ist unsichtbar, weil sie wirkt im Raum. Die Wirkungen kann man sehen, wie die Sonne über den Himmel wandert, wie der Frühling kommt und der Sommer kommt, der Herbst kommt, nicht wahr? Das sieht man. Das sieht man auf der Erde, wie die jetzt gerade die ganzen Bäume ihre Blätter verlieren. Aber das ist ja nicht die Zeit selber. Das ist ja, als ob das Werkstück, was sich verändert, aber der Künstler, der es macht, den sieht man deswegen noch nicht. Und ich würde jetzt gern mal den Bildschirm teilen.
Ja, gerne.
So, sieht man das?
Ja.
Gut, da habe ich nämlich mal aufgemalt. Es gibt nämlich zwei grundverschiedene Bilder der Zeit und die kombinieren sich zu einem dritten dann. Und das muss man aber gut auseinanderhalten, weil jedes der Einzelgrundlagen, wie die beiden Seiten einer Medaille, stehen völlig selbstständig für sich da und haben ihre eigene Qualität. Und wenn man das gleich vermischt, dann kann man sozusagen die Essenz jeder Seite nicht finden. Also wir haben im alltäglichen Zeiterleben ja das Gefühl, die Zeit fließt so wie ein Fluss. Überhaupt mag die Zeit gerne Bilder des Wassers. Und aus diesem Zeitfluss, ne, wir können den so von links nach rechts strömen sehen, aber man kann ihn auch auf sich zukommen strömen sehen, ne? Das kommt jetzt nicht drauf an, aber eher ein waagerechtes, hebt sich heraus, das Erleben des Moments. Das ist wie ein daraus herausspringen. Und dann haben wir das zyklische Zeiterleben. Ja, wir wissen alle, nach einem Abend kommt und einer Nacht kommt ein neuer Morgen, nach einem Winter kommt ein neuer Frühling. Das ist das ewig Gleiche. Das ist das, was immer im Kreislauf geht, unverändert. Ich weiß schon, dass die Sonne auch dann den Frühlingspunkt langsam verändert, aber auch das ist ja wieder ein Kreislauf. Auch der Frühlingspunkt wird nach Tausenden von Jahren wiederkommen. Also da ist das Urbild des Kreislaufs, das ist sozusagen wie die Mutter. Das ist wie der Mutterschoß, der das Leben gebiert. Und dann gibt es das andere, diese lineare Zeit, wo das Jetzt draus wie herausspringt. Und da kann man erleben, das ist eine ganz andere Qualität. Da ist jeder Moment einzigartig und kommt nie wieder. Und alles, was verflossen ist, ist wie verloren. Und alles, was noch kommen wird, ist völlig im Dunkeln. Beim Zyklischen, da weiß ich, was kommt, nicht wahr? Ist ja klar. Also jedes eine Qualität. Und natürlich gibt es dann die Spiralige, wo sich die beiden vermischen. Aber dieses Bild der Ewigkeit und das Einzigartige, was beides in der Zeit liegt, beides sozusagen Seiten der Zeit, das muss man erstmal sozusagen getrennt würdigen als Mutter und Vater von dem, was dann wirklich sich als Leben gestaltet. Das ist ja wie das Leben, was ich dann lebe, da bin ich Kind dieser Eltern. Ja, also kann man nachvollziehen, ne? Das
Ja.
Hat eigene Qualitäten, wenn man das erstmal auseinanderhält und sagt, da sind zwei Grundkräfte. Ein ewiges, ein komplett vergängliches, komplett einzigartiges. Und dieses Jetzt, Wenn ich das wahrnehme, dann nehme ich wahr, wie ein Bewusstsein wie um mich herum strahlt. Ein Bewusstsein, was von mir ausstrahlt und mich wie einhüllt in eine Bewusstseinskugel. Also ne, gibt es wieder so einen Hinweis auf das Zyklische, dass da ist eine gleiche Form. Einmal Kreis, einmal Kugel, na ne? Gut, man kann auch sagen, dann Kreis, wenn man es im Bild nimmt. Ja, also diese beiden Qualitäten. Und die Seele lebt mit beiden und die Zeit als fließendes hat so als Wasser, als geistiges Wasser, hat eben auch die Eigenschaft, Tropfen zu bilden. Und jeder Zyklus ist wie so ein Wassertropfen. Es ist eine Einheit, ein Zeitraum, in den man eintritt und auch wieder austritt. Jeder Tag ist ein neuer Zeitraum. Ich meine, warum feiern wir Silvester? Wenn die Zeit linear unterschiedslos fortfließen würde, dann bräuchte man nicht Silvester, ne? Aber wir erleben, da kommt was wirklich Neues, weil wir da in einen neuen Zyklus einsteigen. Auch wenn wir am Morgen aufwachen, die Dinge, die den Tag vorher geschehen sind, die haben sich wie beruhigt. Die sind schon ein bisschen abgekühlter. Man ist nicht mehr so emotional am neuen Tag. Da hat sich was verändert. Und jetzt wollen wir einmal den Seelenkalender angucken. Na? Nächste bitte. Wenn man sich jetzt also einen Jahreskreis vorstellt, einen Zyklus, dann ist das spontane Bild der Menschen, dass das Sommerhalbjahr oben ist und das Winterhalbjahr unten. Ich habe ganz, ganz viele Menschen inzwischen gefragt und nur ganz wenige sagen was anderes. Denn die Sprache erzieht uns im Deutschen mindestens dazu, denn wir sprechen vom Hochsommer, aber wir sprechen nicht vom Hochwinter, wir sprechen vom Tiefwinter, durch den wir gehen. Also da sind in der Seele bei uns Bilder, dass das Sommerhalbjahr oben sein muss. Und ich mache das immer rot, damit man sich orientieren kann. Also wenn es rot umrandet ist, heißt es Sommerhalbjahr. Wenn es blau umrandet ist, heißt es Winterhalbjahr. Und du kannst jetzt sehen, dass Rudolf Steiner das auch so gemeint hat. Er hat dazu gesagt, das Sommerhalbjahr repräsentiert die Wahrnehmungsseite der Seele, das Denkhalbjahr repräsentiert das Winterhalbjahr repräsentiert die Denkseite der Seele, also das Innen. Wir denken ja innen. Während wahrnehmen, da gehen wir nach außen als Seele. Da strahlen wir aus. Denken passiert wie hinter unserer Stirne, ne? Also dieser Jahreskreis ist wie um mich herum und ich stehe im Zentrum. Vor mir das Sommerhalbjahr, hinter mir das Winterhalbjahr. Oder ich nehme es als Vorstellung, dann ist es vor mir, vor mich hingestellt. Kann man beides erleben, beides stimmt. Und dann hat Rudolf Steiner das so gemacht, dass er die Zahlen diesen Mantren gegeben hat, sodass sie ganz klar geordnet sind. Man muss immer Ostern anfangen mit der Osterwoche. Das ist das Mantra 1a. Aber er hat eben nicht nur die Zahlen den Mantren gegeben, es hätte ja gereicht für die Reihenfolge, sondern er hat auch noch Buchstaben dazu gegeben. Und die bewirken, dass dieses Alphabet, was da durchgearbeitet wird, mit den Mantren zweimal durchs Jahr geht. Dadurch gibt es ein Sommerhalbjahr. Wir haben das bei der Sonne ja auch. Die geht dann über die Ekliptik oder unter die Ekliptik. Also da ist im Seelenkalender etwas nachgebildet, was wir von der Sonne kennen. Und dadurch kann man sehen, welche Mantren mehr welchen Aspekt des Seelischen beschreiben. Stehen sie im Sommerhalbjahr? Stehen sie im Winterhalbjahr? Und wenn du jetzt guckst, dann siehst du, wie die einzelnen Segmente, die einzelnen Wochensegmente, ne, wir haben im Jahr 52 Wochen, das ist einfach so, wie diese Segmente im Zentrum dadurch, dass sie sich da alle schneiden, wie eine Sonne bilden. Und irgendwann ist mir aufgegangen, dass das eine Entsprechung hat zu meinem Bewusstsein. Dann nehmen wir mal das nächste Bild. Da habe ich das jetzt wirklich als eine Sonne hineingestellt in den Jahreskreis. Denn meine Geistesgegenwart, mein Gewahrsam, mein Bewusstsein strahlt ja von mir aus. Vielleicht magst du mal fühlen, wo das Zentrum ist von die, für dich, von diesem Ausstrahlen. Merkst du das? Es strahlt vom Herzen aus.
Ja.
Ja, da, wo wir ich sagen, da, wo wir merken, ich, da hier ist der Punkt, wo mein Ge Bewusstsein seine Quelle hat. Da,
Das
wo
machen wir
ich.
ja auch, wenn wir sagen ich, ne?
Genau,
Ja.
keiner sagt hier ich.
Genau, ich.
Man würde nicht, klar benutzen wir unseren Kopf, aber das Bewusstsein strahlt vom Herzen aus. Da, es ist ein fühlendes Gewahrsam erstmal, bevor dann das Denken die Bewusstseinskräfte benutzt. Und dann habe ich gemerkt, ja, das entspricht sich ja mein ausstrahlendes Bewusstsein. Und im Jahreskreis kann ich mir die Sonne ja auch im Zentrum denken, denn ich muss sie nicht denken, dass sie außen herum geht. Ich kann auch denken, sie ist die Quelle der Zeit. Sie ist die Quelle der Energie jeder Woche. Das heißt, in jede Woche geht ein Strahl ihrer Energie, so wie mein Bewusstsein in alle Richtungen ausstrahlt. Und da habe ich gemerkt, es gibt eine Entsprechung von meinem jetzt Bewusstseinsraum zum Jahreskreis. Und dachte ich, das ist ja unglaublich. Mein kleines Jetzt. Weil mehr Bewusstsein schaffe ich ja gar nicht auszustrahlen, ne? Als so ein Moment. Also, wer schafft schon, den ganzen Tag bewusst zu sein? Oder ein ganzes Jahr? Ja, ne? Und das ist ja die kleine Eichel zum großen Eichbaum. Ne? In meinem kleinen Jetzt ist das Ganze drin, was sich dann entfalten kann. Und das heißt ja, dann habe ich gedacht, Mensch, ja, das heißt, der Jahreskreis bietet mir eigentlich die große Lupe für meinen Seelenraum, dass ich mich besser verstehen kann. Und als mir das klar wurde, begann ich zu überlegen, wie man denn etwas entwickeln kann, was die Seele des Menschen sozusagen ausspricht und was individuell, wie das individuell sein könnte. Und so langsam, langsam wuchs dann das Seelenhologramm in mir heran. Aber das war sozusagen der Auslöser dafür, dass ich merkte, der Jahreskreis steht in einer ganz direkten Beziehung zu meinem Bewusstseinsraum und auch zu meinem Seelenraum. Da kommen wir dann noch hin. Das ist noch ein bisschen ein anderer Raum. Aber klar, ne, wir haben im Seelenraum das, was auch nicht bewusst ist und das, was überbewusst ist. Aber unser Bewusstseinsraum ist mindestens Teil unserer Seele. Ja? Also da war mir dann so als der erste Impuls, da muss es doch was geben, wie der individuelle Seelenraum eines Menschen angeschaut werden kann, wenn der allgemeinmenschliche im Jahreskreis zu sehen ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich wie Pflanzen sind. Denn wir werden an die Stelle eingepflanzt, an der wir geboren sind. Nicht wahr? Unser Geburtstag verändert sich nie. Das ganze Leben nicht. Wir sind da wie ein Baum. Der kann auch seine Wurzeln nicht aus der Erde ziehen und mal 50 Kilometer woanders wachsen. Das geht nicht. Also da, wo wir hineingepflanzt wurden, da wachsen wir und da ist auch unsere Perspektive. Also wir müssen dran arbeiten, sozusagen ins Zentrum zu kommen. Von Geburt her stehen wir erstmal am Rand und da hat jeder dann auch eine andere Perspektive natürlich. Und so konnte ich dann viel besser damit umgehen, denn erst dachte ich immer, es kann doch nicht wahr sein, dass alle so anders sind wie ich. Die müssten doch, es ist so überzeugend. Ich bin mir so sicher, das ist richtig. Ne, kennen wir. Aber wie kommt es? Das kommt doch nicht nur durch die anderen verschiedenen Lebenserfahrungen, sondern das kommt, weil wir einfach von Grund auf, von den Wurzeln auf anders sind. Weil wir sozusagen woanders wachsen. Aus einer anderen Wochenenergie zum Beispiel. Ja, denn jeder ist natürlich in irgendeiner Woche des Jahres geboren. Ist ja klar. Außerhalb des Jahreskreises kann niemand geboren werden und kann auch niemand leben. Die Zeit trägt uns ja. Wir können aus diesem Zeitraum nie heraus. Und dann ist mir etwas Weiteres aufgefallen, dass nämlich der Mensch nicht nur von seinem Bewusstsein her sozusagen gemäß diesem Jahreskreis gebildet ist und der Sonne im Zentrum, sondern auch körperlich. Und das hat mich so fasziniert, dass ich euch das jetzt unbedingt zeigen muss. Willst du sehen?
Klar doch.
Ja. Ja, das war eins zu viel. So. Da sieht man, wie der kleine Embryo nach der Idee des Kreises gestaltet ist. Also er verkörpert, wenn er auf die Erde kommt, den Kreis. Er kommt aus dem Kosmos und der Kosmos, den stellt man sich ja doch als ein sphärisches, als ein rundes vor. Und er kommt daraus und verkörpert erstmal diese Kreisidee. Und unglaublicherweise wird das Herz so angelegt, dass es den Mittelpunkt dieses Kreises bildet. Kannst du meinen Cursor sehen? Kannst du sehen, wie
Ja.
hier, wie eine Blase, wie eine Ausstülpung, fast wie erstmal außerhalb des Körpers die Herzschleife in der vierten Entwicklungswoche sich bildet und da auch beginnt zu pulsieren. Und sie beginnt durch Nerven zu pulsieren, die nicht im Gehirn sind, sondern die später den Sinusknoten bilden. Also das Herzgehirn. Also da ein Herzbewusstsein auch, was da im Herzen ist und was jetzt das, was wir gefunden haben, ne, wir haben gefunden, das Bewusstsein strahlt vom Herzen aus, das ist auch körperlich so veranlagt. Wenn wir aus der Idee des Kreises uns gestalten. Und noch was, wenn wir dann nämlich geboren werden, dann sind wir nicht mehr der ganze Mensch. Ja, wundert einen erst, weil wir füllen uns doch mit Armen und Beinen doch sehr vollständig. Aber wenn ich sage, alles, was aus Ei- und Samenzelle wächst im Mutterleib, alles, was sich aus diesem Ursprung bildet, ist eigentlich der ganze Mensch. Weil, ne, das ist ja die Vollständigkeit, wenn sich Ei- und Samenzelle vereinigt haben. Und da bildet sich eben nicht nur der Embryo, der dann als Fötus wächst und dann als Baby geboren wird, sondern es bilden sich auch aus Ei- und Samenzelle die Hüllen, das stellt nicht die Mutter zur Verfügung, und die Plazenta und die Nabelschnur. Das wächst nicht von der Gebärmutter zum Kind hin, sondern das bildet das Kind selbst. Es ist die Ganzheit dieser werdenden Persönlichkeit. Und wenn das Kind geboren wird, stirbt da dieser Teil. Ne, wir denken immer, wenn wir leben, dann kennen wir den Tod gar nicht. Das stimmt gar nicht. Als wir geboren wurden, starb ein Teil von uns. Das waren wir doch auch. Das ist doch aus uns gebildet. Und in dem Moment prägt sich sozusagen das Siegel ein in die Zeit. In dem Moment, wo dieser kleine Mensch dann geboren wird und wo seine eine Hälfte, seine Hüllennatur vergeistigt. Und wie erleben wir denn eigentlich den Jahreskreis? Wir erleben doch, dass wir in einem Zeitraum leben. Wir erleben uns in einem Tag und in einem Jahreskreis und können da wie zurückgucken zum Frühling und vorausgucken zum Winter, jetzt wo wir im Herbst sind. Ja, wir bewegen uns in diesem Kreis. Und da sind unsere Eihüllen sozusagen Geist geworden. Natürlich sind sämtliche Eihüllen der ganzen Menschheit da Geist geworden, weil ja, Hülle ist ja Hülle, Hülle ist das Ganze. Aber individuell ist der Moment, wann das vergeistigt. Und das ist einmal die Woche und dann das Jahr. Das sind sozusagen zwei Größenverhältnisse, denn die Woche ist ja in einem Jahreszyklus, eine bestimmte Woche, im Sommer, im Winter, im Frühling, wann auch immer. Aber im großen Strom der Menschheit sind wir in einem bestimmten Jahr eingepflanzt. Und jedes Jahrhundert bildet dann so einen großen Zyklus. Ja, wir kennen die Magie der Zahl, wo man dann die Zahlenmystik befragen kann. Es hat natürlich eine Bedeutung, in welchem Jahr jemand geboren ist. Und wenn wir das jetzt zusammennehmen, dann kommen wir dahin, was sozusagen der Nährboden gewesen ist, um dieses Seelenhologramm zu entwickeln. Also wir schauen sozusagen unseren geistigen Teil da an. Wir schauen uns als Geist an. Das können wir sonst nicht, ne? Wir können uns
Ja, das
als
wäre schwer.
Körper. Ja, aber wes Geistes Kind bist du? Also was bist du für ein Wesen als Geist? Das können wir, weil auch die Zeit eben Geist ist. Und weil unser geistiger Teil damit eins geworden ist. Dann war natürlich die Frage, so wie viel Mantren brauchen wir denn nun? Weil klar, der Seelenkalender bietet mein Material. Also sind es die Mantren von Rudolf Steiner, wo ich wissen muss, welche muss ich denn für einen Menschen suchen? Welche sprechen ihn aus und wie viele brauche ich davon? Und der Mensch stellt sich ja als ein fünfgliedriges, als ein Fünfstern dar. Dieses Pentagramm ist das uralte Zeichen des Menschen. Und da klar ist die Geburtswoche schon mal wichtig. Das hatten wir ja schon, dass das entscheidend ist, in welcher Woche jemand geboren ist. Das ist wie der Kopf dieses Menschen, denn es ist sein fühlendes Gewahrsam, sein Sinnessein, sein sich hingeben an die Welt. Und das tun wir mit dem Kopf. Ja, da sind die meisten Sinnesorgane drin, da essen wir, da nehmen wir die Welt in uns auf. Also da empfangen wir die Welt am wachesten. Das ist die Fühlwoche. Und Rudolf Steiner hat jetzt den Seelenkalender so gebaut, dass zwei weitere Mantren damit in Verbindung stehen. Das eine ist ein Mantra, das grammatisch entspricht. Das wird genannt der Spiegelspruch. Und das andere, das hat denselben Buchstaben. Wir gucken das dann noch mal genauer an, aber das sind diese drei Mantren, die da zusammengehören. Und der Spiegelspruch durch die Grammatik hat Resonanz mit dem Denken, der regt das Denken an. Der Spruch, der den gleichen Buchstaben hat, der steht immer genau gegenüber und ist deswegen der Gegenspruch, der zeigt, was der Mensch für eine Willenskraft, wie seine Willenskraft gefärbt ist. Also, na, das geht durch den Jahreskreis dann genau auf die andere Seite, geht durchs Zentrum. Und wir haben ja auch das Gefühl, unser Wille geht wie durchs Zentrum. Es geht durch uns genau durch, was ich will. Ja, ich will. Ne, durch unseren Ich-Punkt geht das durch. Und dann haben wir aber auch noch was, und das, da sind wir im Jahr eingepflanzt. Und da habe ich von einer Erfahrung profitiert, dass ich schon als Schülerin immer dachte, die, die im selben Jahr geboren sind, die sind irgendwie ähnlich. Irgendwie versteht man sich besonders intuitiv mit Menschen, die im selben Jahr geboren sind. Das muss doch was bedeuten, dieselbe Jahr. Und das ist wie das, wo wir in der Menschheit eingepflanzt sind. Das ist sozusagen ein Größeres. Und das ist wie eine Basis für uns, wo wir drauf stehen können. Rudolf Steiner hat dem Seelenkalender eine Signatur mitgegeben, indem er einen 33-Jahre-Zyklus mit angeregt hat. Und ich nenne das dieses das Ich-Jahr. Denn er hat auch gesagt, dass es 33 Jahre braucht, also 33 Stufen, damit eine Idee, eine geistige Schöpfung auf der Erde Wirklichkeit wird. Es beginnt alle Schöpfung im Geist. Und an der Geburt wird man ja Wirklichkeit auf der Erde. Da kommt man auf der Erde an. Also muss man 33 Stufen zurückgehen. Und dann kennt man den Impuls, den Inkarnationsimpuls. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in diesem Mantra sich der Stern eines Menschen ausspricht, das, wo er, was sein höchstes Ideal ist, wo er wirklich danach strebt. Also wir haben das Geburtsjahr und das höchste Ziel, wie die beiden Füße. Ja, das ist das, wo der Mensch dann einerseits muss er natürlich stabil stehen und einerseits muss er wohin wollen. Sonst würde man ja nicht gehen. Ja, sonst wird es ja reichen, dass wir einen Fuß haben. Wie ein Baum. Der kann nicht gehen. Ne? Also wir brauchen dieses feste Stehen im Geburtsjahr und wir brauchen das, dass wir ein Ideal haben, dem wir nachstreben. Und das sind wie die beiden Füße. Übrigens haben wir an den Füßen einen Jahreskreis. Wir haben in jedem Fuß 26 Fußknochen. Wir haben mit beiden Füßen dann einen ganzen Jahreskreis, auf dem wir stehen. Unglaublich, wie der Mensch sozusagen tief geprägt ist durch die Zeit, aus der Weisheit der Zeit gebildet und dadurch natürlich auch durch die Weisheit der Zeit kann man sich selber auf einer tieferen Ebene verstehen. Ja, ist das nachvollziehbar, dass diese fünf Mantren?
Ja.
Jetzt bist du neugierig, zum wirklichen
Ja.
Seelenhologramm zu kommen, oder? Oder ist noch eine Frage entstanden? Weil das wäre gut.
Nein. Also Frage nicht. Ich finde das gerade nur so interessant mit unseren Fußknochen. Also das war mir so gar nicht bewusst, weißt du. Ich sehe quasi so dieses Wesen Mensch gerade noch mal ganz anders. Ja, weißt du, als du das so erzählt hast, so mit dem, was wir quasi hinter uns lassen, vergeistigen, wenn wir auf die Welt kommen, da ist ja so viel im Endeffekt enthalten an Ganzheit, ne? So dieses Geistige, dann dieses menschliche Wesen, dann mit den Fußknochen, wo sich dann auch im Endeffekt wieder so dieser ganze Jahreskreis so abbildet, also das ergibt ja dann wieder so das Ganze. Und also das war mir gar nicht so bewusst.
Ja, unglaublich, ne? Den
Ja.
Schädel kann man auch angucken als Jahreskreis, aber das führt uns jetzt etwas auf Abwege. Wir müssen da uns noch einen anderen Termin für nehmen. Ja, dann wollen wir noch ein Bild angucken. Denn ich habe sozusagen das Seelenhologramm so entwickelt, dass es zwei Perspektiven gibt. In denen man den Jahreskreis anguckt. Und das eine ist der Kreis, den habe ich euch schon gezeigt, der Bewusstseinsraum mit der ausstrahlenden Sonne des Bewusstseins. Und da ist der Jahresanfang hier unten. Ne, hier unten ist tief Winter, da ist Silvester. Aber beim Seelenkalender fängt man da nicht an, sondern das Mantra 1a ist die Osterwoche. Und das Osterjahr von einem Ostern zum anderen ist gar nicht immer 52 Wochen lang, denn unsere Osterzeit verschiebt sich. Und das ist ein ganz anderes Jahr. Das ist wie ein atmendes Jahr. Und deswegen muss man da auch diese Osterzeit besonders beachten. Und sie ist nach Ostern 9 Wochen lang bis Fronleichnam. Und ich glaube, sie gehört auch vor Ostern 9 Wochen lang. Und es bereitet sich sozusagen insgeheim vor, was dann an Ostern zur Erscheinung kommt. Aber auch vor Ostern ist Osterzeit, denn da ist die Karzeit. Und mit Aschermittwoch, genau 7 Wochen vor Ostern, ist schon ein Datum, wo man merkt, das ist jetzt nicht mehr vom Datum abhängig, sondern es ist von Ostern abhängig. Ostern bewirkt also eine Zeit im Jahr, die nach meiner Meinung 2 mal 9 Wochen ist, die sich emanzipiert von dem Datum, die sich verselbstständigt, die eine andere Lebendigkeit hat, die mal mehr im Sommer sein kann, mal mehr im Winter. Ja, es kann Ostern schneien oder auch ganz schön warm schon sein. Je nach Wetter, aber eben auch je nachdem, wann das Osterdatum liegt. Das kann, ich glaube, gute 4 Wochen variieren. Das ist richtig viel. Ja, also bei den Tierkreiszeichen, da geht es um ein paar Tage, wann das beginnt oder nicht und welche Idee man da zugrunde legt. Aber 4 Wochen, das ist ja wie ein ganzes Zeichen. Das ist richtig viel. Das fällt richtig ins Gewicht. Und da habe ich gemerkt, ich muss dieser Perspektive des Jahres mit dem Osterbeginn unten eine neue Form geben. Ich kann das nicht auch als Kreis machen. Kann ich natürlich, klar, aber das ist was Individuelles, das ist was Eigenes, das ist eine ganz eigene Perspektive. Und da habe ich gemerkt, ja, diese Osterzeit, die bewirkt, dass eine Drittelung im Jahr entsteht. Ja, eine geschichtete Drittelung. Ich habe sie eingezeichnet. Es gibt diese Osterzeit, die wie eine Verwirklichung ist, eine Individualisierung von jedem Jahr. Ja, wir haben so einen Aspekt des Linearen, des Vergänglichen da drin. Ja, und Ostern ist ja auch Kreuzigung erstmal, bevor dann Auferstehung kommt. Also das Todesthema ist da ganz virulent. Und dann gibt es den Mittelbereich, dass die Sonne, die da drüber ist. Und wenn man das drittelt, dann gibt es natürlich noch einen oberen Bereich. Und jetzt haben wir ein Bild der Seele mit einem mittleren Reich. Die ganzen alten Kulturen haben gesagt, die Welt ist dreigliedrig. Es gibt eine Oberwelt, wo die Götter leben, eine mittlere Welt, wo die Menschen leben und eine Unterwelt. Also wir leben in dieser mittleren Welt, in unserem Fühlen, in unserem fühlenden Gewahrsam. Das ist die ausstrahlende Sonne. Und dann haben wir einen Willen, der im Unbewussten ist, der in der Seelentiefe, ne, die wirklichen Motive meines Willens sind sehr schwer zu ergründen. Also da muss man echt tief in sich reintauchen. Und um rauszufinden, wie ich das eigentlich mache, dass mein Arm wirklich greift, ja, ich habe doch gar keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ist ganz viel, was zum Willen gehört, unserem Bewusstsein schwer oder kaum oder gar nicht zugänglich. Da ist ein großer Bereich der tiefen Nacht, des tief Unbewussten. Und genauso gibt es einen überbewussten Bereich, da wo die Götter leben. In der alten Mythologie. Da, wo man merkt, was mir jetzt eingefallen ist, das kommt nicht von mir. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das kann ich gar nicht wissen. Woher kommt denn das? Ja, also auch diesen Bereich gibt es in der Seele. Und der stellt sich eben dar, wenn man diese Drittelung in den Jahreskreis legt, dann kann man sehen, das ist im Jahr auch drin. Ich habe ihn den Sternbereich genannt, weil wenn diese Osterzeit wie ein Mond aussieht, in der Mitte die Sonne ist, dann gehört natürlich noch ein Stern hin. So, Dann können wir uns jetzt mal das Seelenhologramm von dir anschauen mit diesen beiden Perspektiven. Ja? So, das ist jetzt erstmal die Kreisperspektive. Da bist du geboren in der Woche 11L. Du bist ein Sommerkind.
Ja, ein Sommerkind, genau.
Ja, und dein Fühlen, also das Mantra, das die Gegenwart beschreibt und die Gegenwart deiner Geburt war die Woche 11L, das gehört zum Fühlen, denn man fühlt ja immer in der Gegenwart. Keiner kann in der Vergangenheit fühlen, ne? Das geht nicht. Man kann sich die Vergangenheit wieder hochholen. Dann kann man in der neuen Gegenwart, wenn man in der Erinnerung fühlen. Aber es ist immer ein Jetzt, in dem ich fühle. Während Denken geht ganz anders. Denken kann ich erst über das, was ich schon erlebt habe, was ich schon erfahren habe, was ich gesehen habe. Also das Denken bezieht sich immer auf was Vergangenes. Und der Spiegelspruch, der hier die gleiche, eine ähnlich gebaute Grammatik hat, der ist hier unten grün. Da siehst du, er ist sozusagen, liegt da zurück. Er ist, weil das ist so aufgebaut, dass das immer sich senkrecht verbindet. Und je weiter der Fühlspruch im Jahr geht, desto weiter nach hinten geht der Spiegelspruch. Also da ist auch eine Gegenbewegung. Der Seelenkalender ist ein ganz lebendiges und tatsächlich kompliziertes Wesen. Und dann haben wir den Gegenspruch. Der hat, wie du siehst, 11L, 37L, wieder L. Er drückt die Qualität des L aus, aber auf ganz andere Art. Er ist sozusagen die ganz andere Perspektive. Und er zeigt etwas, was es auf der Welt wirklich gibt. Die genau entgegengesetzte Jahreszeit ist nämlich genau in der anderen Hemisphäre. Das gibt es wirklich. Und so wie eine Tat im Außen eine Wirklichkeit ist, so ist eben auch die entgegengesetzte Jahreszeit eine Wirklichkeit. Der Spiegelspruch zeigt nur eine innere Wirklichkeit. Der beleuchtet das Innere. Nun, und dann haben wir dein Geburtsjahr. Das ist hier 16 P. Da bist du geboren und ich mache das einfach so, dass ich das nach 52 weiterzähle. Aber ganz, ganz genau und Fragen dazu können wir ja dann nochmal in einem Workshop machen. Aber das ist so die Idee, die mal so kurz angerissen. Wenn man hier, ne, 52, 53, 54 und da kann man weiterzählen bis zu deinem Geburtsjahr. Also es ist kein Hexenwerk. Ich pendel das nicht, ne? So. Und das Ich-Jahr ist hier 35i. Das hat diesen 33-Stufen-Abstand. Also 33 Stufen vor deiner Geburt war der Impuls hier, aus dem du dein ganzes Leben nachfolgst. Und jetzt können wir mal gucken. Ich gucke als erstes nämlich, wo liegen die Mantren überhaupt? Wo gibt es das Schwergewicht? Weil bei 5 Mantren muss es ja irgendwo mehr geben als auf der anderen Seite. Und du hast eindeutig ein Schwergewicht auf dem Winterhalbjahr, da sind 3 Mantren, im Sommerhalbjahr sind 2. Im Sommerhalbjahr sind aber die Mantren, die mit dem Irdischen in Kontakt sind, also dein Geburtsjahr, deine Grundlage, auf der du stehst, und dein Fühlen. Das Fühlen ist immer in Kontakt mit der Welt. Anders geht's ja nicht. Also die sind im Sommerhalbjahr und da bist du sozusagen synchron mit dem Seelenkalender, weil das ist die Wahrnehmungsseite. Und Das, was man wahrnimmt, ist ja das, was ist. Und das Wahrnehmen ist auch eigentlich ein Hinaustasten. Während dein Denken und dein Wille und dein Ich ja sind sozusagen innere Schätze von dir. Die liegen im Winterhalbjahr. Und dann kann man noch mal gucken, wie ist das rechts und links gewichtet? Das kann auch sehr unterschiedlich sein. Und da kann man sehen, dass auch ein relatives Gleichgewicht da ist. Also du hast zwei Mantren, die auf der linken Seite sind, drei, die auf der rechten Seite sind. Also du hast ein größeres Schwergewicht auf der Seite, die auf der rechten Seite, und die nenne ich die Geistsphäre. Die andere nenne ich die Erdsphäre. Du hast also deinen Schwerpunkt im Geistigen. Also du hast einen leichteren Zugang zum Geist als Menschen, die auf der anderen Seite ihren Schwerpunkt haben. Meinst du, das stimmt so?
Eindeutig.
Spannend, oder? Dass das wirklich was sagt. Ja, das ist mal zu der einfachen Aufteilung, die man sich mal angucken kann. Wenn man noch gar nicht die Mantren selber befragt, was die einem sagen. Und da würde ich jetzt gerne, glaube ich, einfach noch hintendran das andere Bild der Seele anschauen und dann vielleicht ein, zwei oder mal sehen, was wir schaffen, die Mantren angucken. Ja, ist das gut?
Ja, gerne.
Da ist jetzt derselbe Jahreskreis, nur als Ei gestaltet und gedreht, nicht wahr? Die Osterzeit liegt jetzt unten. Vorher lag sie an der Seite. Du siehst, das Sommerhalbjahr ist rot umrandet, ist hier, ist jetzt nicht mehr oben, sondern eben links. Das Winterhalbjahr ist rechts. Und da sieht man jetzt, dass in dem Mondbereich gar kein Mantra liegt, sondern der ganz große Schwerpunkt ist im Sonnenbereich. Also dein Fühlen ist ganz besonders, wer Mantren im Fühlbereich hat, der weiß, wer er selber ist. Der fühlt sozusagen seine Individualität stark. Wer keine Mantren im Fühlbereich hat, das gibt es. Der hat immer das Gefühl, er weiß nicht ganz, wer er selber ist. Und das liegt nicht daran, dass er das noch nicht gefunden hat, sondern das Fühlen ist einfach menschheitlicher, ist sozusagen in einer besonderen Reinheit, aber eben auch nicht persönlich gefärbt so stark. Alles hat Vorteile, nicht wahr? Man muss einfach sich sehr selber sehen können. Und du weißt gut, wer du bist, oder?
Ja.
Ne? Für manche Menschen ist es sonnenklar. Also wie kann man das nur nicht wissen? Und dann kann man sehen, ja, es gibt beide Varianten und beide haben ihre Qualität. Beide sind einfach begründet in dem, wie wir geboren sind. Was da zur Geburt vergeistigt ist, in welcher Qualität. Und dann gibt es ein Mantra, das ist hier an der Grenze, aber es ist noch über dem Sonnenbereich. Und das ist dein Ich, ja, das ist im Sternbereich. Und das ist besonders harmonisch, wenn das Mantra im Sternbereich ist, denn es ist ja der Stern, nach dem wir gehen. Also das ist sozusagen dann leichter diesem Stern zu folgen, leichter ihn ins Bewusstsein zu heben, wenn er auch in dem Bereich ist. Er kann natürlich im ganzen Kreislauf liegen. Das liegt in der Natur der Sache, dass wir sozusagen, jedes Mantra kann das Geburtsjahr werden und dann kann natürlich auch jedes Mantra das Ich-Jahr werden. Aber du hast da eine sozusagen besonders kraftsparende Seelenanlage, wo man nicht immer immer erstmal durch was durcharbeiten muss. Dass dein Ich ja, such meinen Cursor. Was ist er denn hier? Nicht, er will nicht. Er will nicht dahin. Dass dein Ich ja jetzt in diesem noch gerade in dem Sternbereich ist. Also eine ganz andere Perspektive, die man da jetzt sieht von der Seele. Man fühlt sich elementar anders angesprochen, merke ich immer. Ja, vielleicht schauen wir jetzt mal ein Mantra an. Was meinst du?
Ja, genau.
Ja?
Weil ich finde das auch immer wichtig, weißt du, dass man einfach mal so, wir sprechen die ganze Zeit über Mantren, dass man auch einfach mal weiß,
Genau, nochmal.
wie ist das so? Weil ich finde die echt schon so ein bisschen schwer verdaulich, würde ich fast sagen. Muss man sich so ein
Ja.
bisschen reinfühlen.
Also
Ja,
das
also
ist.
die kann man mit dem Geist nicht verstehen, die Mantren.
Die sind heavy stuff, ja. Das sind echte Mantren und zwar Großkaliber. Also die können es aufnehmen mit jedem indischen Mantra. Von dem, was sie als Kraft bündeln. Und das, ne, ich meine, du siehst der Eichel auch nicht an, dass sie ein Eichbaum wird. Das musst du aus Erfahrung wissen. Die Eichel von außen angeguckt, sieht aus wie ein kleines Ei. Und nichts von starkem Stamm und Wurzeln und Blättern und ja. Jedes Mantra ist wie ein Same. Und den muss man tatsächlich auch in der Seele sehen und muss das Mantra da wie wachsen lassen und sich aussprechen lassen. Das geht nicht mit unserem schnellen Verstand. Aber es geht schon, dass man was versteht und sie sind auf Deutsch, sodass wir auch eine Chance haben. Ja, sie sind einfach auch Mantren für unsere heutige Zeit. Sie sind ja 1912, 13 das erste Mal rausgegeben. Sie sind nicht tausende von Jahren alt wie andere Mantren und gestaltet für eine Menschheit, die noch völlig anders war. Also, dann nehmen wir dein Geburtsmantra von deiner Geburtswoche. Das ist das Mantra 11L. Es ist in dieser Sonnenstunde an dir die weise Kunde zu erkennen, an Weltenschönheit hingegeben, in dir dich fühlend zu durchleben. Verlieren kann das Menschen-Ich und finden sich im Welten-Ich. Mit welchem Aspekt resonierst du am meisten von diesem Mantra? Was ist hängen geblieben?
Also für mich ist so die Sonnenstunde, die ist da sehr hängen geblieben und ich das mit dem Welten-Ich und Menschen-Ich, ne? Das ist so, da haben wir ja schon mal bei mehreren Gesprächen so drüber gesprochen, dass ich mich da immer so versucht habe, so in dieser Welt zu finden, ne? Weil ich da so eine breite Wahrnehmung habe. Was dann immer so ein bisschen schwierig war, ne? So die eigenen Wahrnehmungen anderen Menschen so zu vermitteln oder dass ich so das Gefühl hatte, ja, wieso können die das jetzt alle nicht wahrnehmen? Für mich ist das vollkommen selbstverständlich. Und das ist so dieses Welten-Ich, ne? Dieses menschliche Ich und so dieses Welten-Ich. Also da sehe ich mich da auch sehr stark drin. Ja.
Ja, also du hast ganz deutlich in deinem Fühlen schon die Qualität, es gibt mehr als mein persönliches Ich. Das ist nicht bei jedem so. Manche sind sich da einfach eher selbst genug, aber du hast sozusagen schon, du spürst innerlich den Aufruf. Dieses Menschen-Ich zu überwinden und das Größere zu finden, sich in das Größere hinein auszudehnen, auszubreiten. Ja, sich im Größeren finden heißt ja, ich muss meine Begrenzung sprengen. Ich muss und den Den Seelenraum und den Bewusstseinsraum im Jahreskreis als Urbild zu erkennen, ist ein Schritt dahin. Weil dieser Jahreskreis ist definitiv groß. Einer stellt sich so ein popliges Ringlein vor dann, oder?
Ja.
Ne? Also, und die Sonne da im Zentrum ist ja schon im Bild ein Hinweis auf das, was man vielleicht als Welten-Ich ahnen könnte, als Quelle der Zeit, als Quelle allen Lebens. Ja, diese Kraft muss ja von jemand kommen, also von einem gewaltigen Geistwesen. Und so wie ich mein Bewusstsein ausstrahle, da erlebt ja auch ich mich, gibt es vielleicht eine Geistmacht, die diesen im Jahreskreis, diesen Sonnenpunkt als seine Zentralisierung seines Selbstbewusstseins erlebt. Ist doch mal ein Gedanke. Also das ist jedenfalls was Größeres als irgendwie so ein mythischer, aus einer Geschichte irgendwie genommener Geist. Ich will es jetzt gar nicht in irgendwelche Richtungen bringen. Ja, und dann hast du ein Mantra, das ist eine einzige Rede an dich. Ja, es ist in dieser Sonnenstunde an dir, die weise Kunde zu erkennen. Also, du sitzt ein bisschen auf der Schulbank und da steht jemand und sagt, nu hör zu, jetzt in dieser Stunde, ja, in dieser Sonnenstunde, das ist auch mal vorbei, du musst jetzt aufpassen. Ja, also. Die Zeit als in ihrer Vergänglichkeit, in ihrer Kostbarkeit des Moments ist dir sozusagen im Fühlen ganz nah. Du bist nicht jemand, der das Gefühl hat, ach, mach ich's heute nicht, mach ich's morgen oder nächstes Jahr, sondern du weißt ganz genau, was jetzt getan ist, ist einfach ganz was anderes, als wenn ich's morgen tue. Dieses Jetzt, diese Sonnenstunde, dieses Hellwerden im Jetzt, das steht dir schon im Mantra geschrieben. Ne? Und dann kommt auch, erst kommt der Lehrer, der sagt so, nun pass auf, jetzt kommt es drauf an. Und dann kommt auch noch die Rede. Es gibt andere Mantren, gibt es so das, was ich einen Ich-Sprecher nenne. Der sagt dann, was er in seiner Seele erlebt oder was er meint, was er jetzt tun muss. Das ist bei dir gar nicht. Du hörst nur zu. Du wirst nur angesprochen. Du bist ganz lauschend. Das ist deine Seelenhaltung. Ich lese noch mal das ganze Mantra, dass man mit den Gedanken dem noch mal zuhören kann. Es ist in dieser Sonnenstunde an dir die weise Kunde zu erkennen, an Weltenschönheit hingegeben, in dir dich fühlen zu durchleben. Verlieren kann das Menschen-Ich und finden sich im Welten-Ich. Also indem du dich hingibst an die Wahrnehmung, an die Weltenschönheit, weil die Weltenschönheit kann man ja nur wahrnehmen. Na, du sollst nicht denken. Du sollst wahrnehmen. In anderen Mantren wird das Denken aufgerufen, gibt's auch. Ja, an Weltenschönheit hingegeben. Wenn ich eine Schönheit genieße, dann frage ich mich nicht, was man da verändern kann. Ne? Dann bin ich nicht kritisch. Dann trenne ich mich nicht. Dann stehe ich nicht gegenüber, sondern bin hingegeben. Also diese Einheit. Ja, finde die Einheit von dir und der Welt. Dann verliert man auch sein Menschen-Ich und findet sich in einem Größeren. Ja, wird das was? Ja, da merkt man kann sozusagen wie eine Tür aufmachen und in das Mantra wie in einen Raum treten. Und dann kann man sozusagen Wort für Wort, Zeile für Zeile diesen Raum erstmal betrachten und schauen, ach, was ist da und was ist da und oh, Wie ist das denn? Man kann sich in diesem Mantra wie in einem Raum bewegen. Ja. Und das, der Fühlspruch, der ist einem besonders nah. Weil ich meine, das eigene Fühlen ist das, wie man in die Welt guckt. Wie man so ganz unreflektiert da ist. Und da hast du ein Mantra, was dir viel abverlangt, was sicher nicht immer einfach ist, weil dieser strenge Lehrer, der da, ne, es ist in dieser Sonnenstunde, der macht das Leben nicht so, dass man das Gefühl hat, man kann die ganze Zeit wie ein Schmetterling da durch die Gegend flattern.
Ja, es war ja auch wirklich so ein, wenn ich so mein Leben rückblickend so sehe, weißt du, so ein Suchen und Finden. Und so die erste Lebenshälfte, die würde ich mal sagen, die war jetzt nicht so sonnig. Es waren immer wieder sonnige Abschnitte da. Aber so seit etlichen Jahren kann ich ja schon so sagen, dass ich mich da wirklich ganz, ganz gefunden habe und dann auch so diese Schönheit der Welt ganz anders sehe. Ne? Es hängt ja auch immer davon ab, wie ist meine Sicht auf die Welt. Und also da muss ich schon sagen, würde ich auch, weißt du, wie so ein Reifen, ne? Dass ich so in der Zeit einfach auch gereift bin und da einfach auch viel mehr noch erkannt habe und auch so diese Wahrnehmung ganz anders geschult habe oder sie mich noch mal besonders geschult hat, sagen wir mal so.
Ja, klar, natürlich. Also du bist in dieses Mantra hineingewachsen, du bist ihm gerecht geworden, du hast es verwirklicht ein Stück weit. Na, anfangs stand vermutlich der strenge Lehrer im Vordergrund.
Ja, öfter.
Das ist nur in diesem Mantra so. Andere Mantren haben völlig andere Aspekte, aber dieses Mantra erlebe ich immer so.
Ja.
Ja, welches Mantra würdest du denn noch?